Herzlich willkommen zum SZ Brand Studio Podcast zum Themenkomplex Nachhaltigkeit. Diese Reihe aus Beiträgen und die Podcast-Folgen werden präsentiert von der HSBC. Schön, dass Sie zuhören. Wie werden wir nachhaltig, ohne dass dabei die Performance zu kurz kommt? Diese Frage stellt sich gerade so ziemlich jedes Unternehmen. Und in jedem Unternehmen, da sieht der Change-Prozess ganz unterschiedlich aus. Für alle gilt aber, es ist eine Riesenherausforderung. So ist es auch bei einem der ältesten familiengeführten Unternehmen in Deutschland, der Haniel Holding. Eine Holding global tätig, mit langer Tradition und sehr, sehr diversem Portfolio. Wie der Wandel bei so einem komplexen Unternehmen gelingen kann, darüber spreche ich heute mit Christian Rube, Manager Financing und Sustainability bei Haniel. Herzlich willkommen, Herr Rube, und hallo nach Duisburg.
Dankeschön.
Herr Rube, ich möchte zunächst Sie bzw. die Haniel Holding kurz vorstellen. Haniel befindet sich zu 100% in Familienbesitz und ist seit der Gründung 1756 in Duisburg beheimatet.
Richtig.
In diesen mehr als 260 Jahren hat sich die Firma vom lokalen Kohlehändler zum globalen Handelskonzern entwickelt. Haniel führt ein Portfolio eigenständiger Unternehmen, so zum Beispiel die Firma CWS, die Waschraumausstattung oder Arbeitskleidung herstellt, der Geschäftsausstatter Takt oder der Verpackungsmaschinenhersteller Rovema. Daneben investiert Haniel aber auch in Finanzanlagen. Das Ziel ist es, so steht's auf der Homepage, alle Investitionen enkelfähig zu machen und Wert für Generationen zu schaffen.
Richtig.
Sie, Herr Rube, Sie sind jetzt seit mehr als 15 Jahren bei Haniel. Sie haben vornehmlich die Finanzprozesse gemanagt und seit Mai 2021 tragen Sie den Titel Manager Financing und Sustainability.
Genau.
Herr Rube, nun hat die Haniel ja mit dem neuen CEO Thomas Schmidt 2019 einen neuen Prozess in Gang gesetzt. Und der neue Investmentansatz, der stellt den Aspekt Nachhaltigkeit ganz klar in den Fokus. Was bedeutet das genau? Hat Haniel einen Masterplan?
Masterplan finde ich immer ein schwieriges Wort, gerade im Kontext von Sustainability, von einem Masterplan zu sprechen. Wenn es den gäbe, das wäre immer so schön und so einfach. Meine Erfahrung gerade im Bereich der Sustainability oder der Nachhaltigkeit ist halt, es ist halt doch nicht so ganz einfach und es ist auch nicht immer planbar. Mhm. Deswegen würde ich eher von einem Reiseplan sprechen wollen. Er darf ruhig ein bisschen chaotisch sein und vielleicht muss man auch mal anders abbiegen als am Anfang geplant, weil gerade im Nachhaltigkeitsbereich die Transformation und auch die Innovation und auch die neuen Lösungen, die wir uns verstärkt angucken wollen, gerade entstehen. Ich glaube, es ist eher eine Transformation und ein Change und der wird auch noch länger dauern. Wichtig war, wenn wir sagen, nachhaltige Geschäfte für eine lebenswerte Zukunft, uns selbst zu fragen, was sind erstmal nachhaltige Geschäfte? Ist irgendwas, was recycelbar ist, automatisch nachhaltig? Wie definiere ich Nachhaltigkeit? Das Wichtigste war an der Stelle, das Bild der lebenswerten Zukunft zu schärfen. Und wir haben dieses Bild niedergeschrieben in 10 Prinzipien, die einige Nachhaltigkeitsthemen, wesentlichen sind Nachhaltigkeitsthemen, würde ich sagen, ESG-getriebene Dimensionen. Es geht aber auch darüber hinaus, zum Beispiel lebenswerte Zukunft, Prinzip 10 als langfristiges Familienunternehmen ist eine ausgewogene Balance, die wir sehen wollen aus Tradition und Innovation. Und, Sie hatten das eingangs gesagt, das ist ja die große Herausforderung, am Ende des Tages sind wir eine Investmentholding und am Ende des Tages haben wir auch einen Wettbewerb. Und geht es schon auch um Performance. Und wir wollen im langfristigen Durchschnitt natürlich besser sein als unsere Wettbewerber, sind aber davon überzeugt, dass das mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, insbesondere langfristig, gelingt.
Nachhaltigkeit bedeutet, Sie haben es gerade erwähnt, ESG, also Ecological, Social und Governance. Der erste Punkt, der Klimaschutz, der liegt bei den meisten Unternehmen im Fokus. Schließlich gibt es ja die EU-Taxonomie, CO2-Emissionen kostet Geld. Wie geht denn die Haniel Holding damit um?
Wir haben uns aus der langen Liste der Nachhaltigkeitsthemen, auch weil ich denke, in der Wissenschaft dieses Thema schon sehr weit ist, vielleicht weiter als andere Nachhaltigkeitsthemen, tatsächlich das Thema Klimawandel und Klimaschutz konkret genommen. Das steht auch in unserem Bild der lebenswerten Zukunft. Das hat dann konkret für mich als Nachhaltigkeitsbeauftragten für die Haniel Holding geheißen, mach doch mal eine Bestandsaufnahme. Deswegen habe ich dann im letzten Jahr für das Jahr 2019 nach dem Greenhouse Gas Protokoll den CO2-Fußabdruck der Haniel Holding gemessen. Wir sind ungefähr bei 2700 Tonnen CO2 in 2019. Das klingt nicht so viel, aber gerade wir müssen und wollen vorweggehen, weil wir es auch können und weil wir es auch lernen wollen. Und wir wollen unseren Beitrag hart leisten. Ganz konkret haben wir daraus dann unsere Klimastrategie entwickelt, die für die HDL Holding heißt, wir wollen bis 2025 50% unserer CO2-Emissionen reduzieren und in 2025 den Rest an CO2-Äquivalenten, die wir noch in die Atmosphäre geben, auch tatsächlich wieder herausholen. Nicht irgendwo anders kompensieren am Ende der Welt, hoffentlich, dass es funktioniert, sondern das aus der Atmosphäre auch wieder rausholen, was wir dann noch emittieren.
Okay, und wie genau soll das passieren?
Das ist dann die Removal-Technologie, dass man wirklich, ja, über Technologie, Climeworks mal so als Beispiel genannt, stellen Sie sich vor einen großen Ventilator, der da steht und tatsächlich dann das CO2 aus der Luft wieder herausfiltert. Gibt diverse andere Technologien, die dann das irgendwann wieder in Gestein verpressen oder womöglich auch Möglichkeiten wie Biokohlenstoff, der entsprechend bei der Herstellung, bei der Energieerzeugung aus Biomasse dann CO2-negativ ist. Über solche Technologien holen wir CO2 tatsächlich wieder aus der Atmosphäre heraus. Und davon brauchen wir mehr. Das sind alles sehr, sehr junge, sehr innovative Themen. Wir können auch Bäume pflanzen, dort, wo noch keine sind. Bäume, die neu gepflanzt werden, dort können wir halt auch tatsächlich dann Removals
Die
schaffen.
Klimaziele, die gelten jetzt für die Haniel Holding.
Genau.
Und werden die dann auch auf die Geschäftsbereiche übertragen?
Wir haben mit der Haniel Holding begonnen, quasi so als Leuchtturm, haben Expertise aufgebaut, haben uns eine Klimastrategie gegeben, haben uns mit dem Thema vertrauter gemacht. Es wird Klimaziele für die Gruppe geben, weil Klima, das können tatsächlich alle. Klima ist ziemlich weit. Es gibt sogar logisch da entsprechende Accounting-Vorgaben. Deswegen da sagen wir einheitlich, wir wollen nach dem sogenannten Greenhouse Gas Protokoll einheitlich in der Haniel-Gruppe CO2 bilanzieren. Da haben wir also aus der Wissenschaft, auch hier aus der Wirtschaft, ein Accounting-Erfahrung und Tool, auch aus meinem Home-Turf als Finanzer, so Bilanzierung, das ist mir jetzt nicht so ganz fremd. Da kann man von und miteinander lernen. Aber es stellt sich auf einmal nicht die Frage, wie bewerte ich jetzt die Rückstellung, sondern hier ist halt die Frage, wie rechne ich den Stromverbrauch in Mexiko um das auf einen einheitlichen Standard zu bringen. Diese gibt es, das wird für die Gruppe ausgerollt und wird die Gruppe Klimaziele bekommen, die sehr ähnlich sind wie unsere, nur aufgrund der höheren Komplexität werden sie ein paar Jahre mehr dazu bekommen.
Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor. Wie kommunizieren Sie das denn und wie kontrollieren Sie das denn?
Es gibt bei Haniel das sogenannte How-Team oder unseren Ansatz über den Haniel Operating Way, ein dezidiertes Team, eine gemeinsame Sprache für bestimmte Themen oder auch Lösungen oder auch Führung, Guidance einzuführen, insbesondere in den Bereichen Lean Management, Nachhaltigkeit, HR und Digitalisierung. Das heißt, mein Kollege der Axel Berger und meine Kollegin die Lisa Schmenk aus dem How-Team übernehmen quasi von mir, wir erarbeiten die gemeinsam, diese Grundanalyse und sehen dann zu, weil sie den Zugriff dann wieder auf die einzelnen Geschäftsbereiche haben. In den einzelnen Geschäftsbereichen sitzen natürlich dann auch Management-Teams und Nachhaltigkeitsteams, die dann entsprechend gemeinsam transparent das einzelne Unternehmen, so wie es für sich spezifisch nötig ist, nachhaltiger machen. Am Ende des Tages wollen wir eigenständige, unabhängige Geschäftsbereiche haben. Aber hier im Bereich der Nachhaltigkeit wollen wir uns auf eine gemeinsame Sprache einigen.
Okay, wenn wir jetzt nochmal den kompletten Change-Prozess angucken, welchen Einfluss hat der denn auf die Gestaltung des Portfolios von Haniel allgemein betrachtet?
Das andere wichtigste Thema, was wir in der Holding nach 2019 gestartet haben, ist genau diese Frage: Wir als Investment Holding, in welche Branchen, in welche Industrien, in welche Unternehmen wollen wir investieren und in welche nicht? Wir haben unsere Investmentstrategie dahingehend geschärft, erweitert, dass wir auf der einen Seite relativ klassisch, so wie auch andere Investment Holdings und wahrscheinlich auch Investmentbanker agieren, eine klassische Investment Thesis nennen wir sie, eine Investmentanalyse, insbesondere hinsichtlich der Rentabilität solcher Investments und auf der anderen Seite mit Team und unseren Kolleginnen und Kollegen für Nachhaltigkeit schreiben wir die sogenannte Future Worth Living Thesis. Eine zweite Analyse, die sich damit beschäftigt, inwieweit ein Unternehmen, egal ob Neuerwerb oder Bestand, einen Beitrag zur lebenswerten Zukunft leistet. Jetzt reden wir im ersten Schritt mal nur über die, wo wir neu rein investieren wollen. In dieser Analyse gibt es ein Scoring von 1 bis 5. 5 ist sehr gut, 1 ist ein No-Go. Das machen andere auch. Blacklisting, wir werden nicht in fossile Energien mehr gehen. Das ist relativ klassisch. Wo wir weitergehen, deutlich weitergehen, ist auch im Punkt 2, wenn der Einfluss so negativ ist, wir sprachen vorhin über Klima, wenn dort so eine, Entschuldigung, Klimaschleuder unterwegs ist, die so viel CO2 emittiert und wir nicht glauben, als langfristiger aktiver Investor das transformieren zu können, dann werden wir dort nicht rein investieren. Und das hat tatsächlich im letzten Jahr dazu geführt, dass aus einer Vielzahl von Investitionsmöglichkeiten, die durchaus rentabel waren, auch konkret zwei nicht durch Investmentkomitee gekommen sind. Wirtschaftlich leider, mit Blick auf die lebenswerte Zukunft, so unsere Analyse, Meinung, völlig zu Recht.
Und wie agieren Sie bei Ihren Bestandsinvestitionen?
Das ist total spannend, sehr jung. Wir hatten ja jetzt uns erstmal fokussiert auf die neuen Investments. In den letzten Monaten haben wir uns dann sehr intensiv auch aus Sicht auch wieder der Future Worth Living, der lebenswerten Zukunft damit beschäftigt, wo stehen, wo schätzen wir, dass unsere bestehenden Geschäftsbereiche, wie die CWS, wie die Takt, wo sie eingestuft sind. Dann machen wir einen Ist-Bestand und dann erweitern wir diese Ist-Analyse darum, wo glauben wir denn, dass in den nächsten 2, 3 Jahren dieses Unternehmen aus Sicht der lebenswerten Zukunft auf dem Scoring, auf dem Rating stehen könnte. Und das ist dann der Transformationsauftrag. Beispiel. Stellen wir fest, dass im Bereich Klimaschutz, was Sie gerade ansprachen, womöglich tatsächlich ein CO2-Fußabdruck sehr hoch ist. Und wir das Gefühl haben, da wird nichts getan. Da wird sich nicht darum gekümmert, das zu analysieren. Da wird sich nicht darum gekümmert, eine Klimastrategie aufzubauen und umzusetzen vor allem. Dann werden Sie da keine grüne Ampel von uns bekommen. Nur das ist genau die Herausforderung. Unsere Geschäftsmodelle sind so unterschiedlich. Und Nachhaltigkeit, ich hatte das eingangs gesagt, ist halt multidimensional. Das immer wieder abzuwägen, weil das, ne, häufig haben sie auch gegenläufige Effekte. Da den Trade-off zu finden, spannende Herausforderung, nicht leicht, aber genau das ist unser Anspruch, zu sagen, ist Analyse, schauen, was trauen wir uns zu, auch zu verändern. Was sind auch die Optionen? Sie fragten vorhin nach Removals. Haben wir denn überhaupt schon technische Lösungen, um diese Herausforderungen, die wir da feststellen, in unserer Analyse zu lösen? Und trauen wir uns das zu? Und das ist jetzt in den letzten Monaten gelaufen. Das ist aber ein regelmäßiger Prozess. Wir wollen halt, genauso wie wir das Portfolio rentabler machen wollen, wollen wir es auch more sustainable machen, nachhaltiger.
Also man kann sagen, je größer und verflochtener die Unternehmensstruktur, desto schwieriger ist es, einen einheitlichen Kurs einzuschlagen. Aber hat dieses große, sehr diverse Portfolio von Haniel womöglich auch Vorteile? Also zum Beispiel ergeben sich Lösungsansätze oder Learnings, die sich vom einen auf einen anderen Bereich übertragen lassen?
Ich glaube, für die Lernkurve und für den Umgang mit Nachhaltigkeit, weil es so multidimensional ist, ist es total gut und richtig, weil man damit ein breites Blickfeld entwickelt. Es geht halt nicht nur um Klimaschutz. Das ist ganz wichtig, aber wir dürfen halt andere Themen auch nicht vergessen. Und das ist für uns, die in der Zentrale mit diesen diversen Themen dann umgehen, extrem hilfreich, finde ich, weil dann gibt es doch Wechselwirkungen und diese mit dieser Multidimensionalität, Komplexität umzugehen, das hilft. Ich glaube, die Gewichtung ist einfach immer wieder unterschiedlich, aber die Themen sind immer die gleichen. Und wenn wir die Nachhaltigkeitsanalyse machen, das hat uns gezeigt, dass wir eine unterschiedliche Gewichtung einzelner Faktoren vornehmen müssen, je Geschäftsmodell. Das ist Geschäftsmodell individuell. Der Austausch und das Lernen, hervorragend, dafür gut, für eine Einheitlichkeit, für eine Standardisierung, die sehe ich nicht, schwer.
Ich hatte es vorhin erwähnt, Haniel investiert nicht nur in Unternehmen, sondern auch in Finanzanlagen, die seit Herbst 2014, wenn ich das richtig gelesen habe, zusätzlich zur klassischen Rendite- und Risikobewertung auch auf CR, also Corporate Responsibility Konformität, hin geprüft werden.
Ja.
Nachhaltigkeit, also die ESG-Kriterien, die lassen sich, abgesehen von der CO2-Emission, ja aber gar nicht so einfach messen. Wie geht denn die Haniel Holding davor?
Ähnlich konsequent wie bei den großen Investments auch. Heute gehen wir hin. Jede Finanzanlage wird genauso eingestuft wie ein Investment. Wieder auf dieser Skala 1, 2, 3, 4, 5. Ich kann jetzt nicht mit dem Team jede Finanzanlage, jedes, weiß ich nicht, 2 Millionen Investment für 3 Monate mit so einer Analyse und These belegen. Deswegen schauen wir uns da externe Einschätzungen an. Also sprich ESG-Rating-Agenturen. Das überführen wir aber wieder genau auf die Skala und sagen dann am Ende in der Konsequenz, und das ist, denke ich, das Wichtigste, egal wie Sie auf eine 1, 2, 3, 4 oder 5 kommen, wir investieren nicht in Level 1 oder in Level 2. Sogar noch härter, eine Finanzanlage, die dann in die niedrigste Stufe in 1 rutschen würde, davon müssen wir uns auch trennen, obwohl die Laufzeit noch da ist. Da müssen wir da raus, womöglich auch mit Kursverlusten, ja. Ich würde es andersrum sehen und das versuchen wir auch. Wir glauben, dass man mit Nachhaltigkeit mehr Rendite macht. Das ist unser Anspruch, das müssen wir beweisen. Outperformance by doing good, so wie wir das neu nennen. Ist der Markt und sind Renditekennzahlen heute immer schon so sauber in ihrer Berechnung, in der Darstellung, Stichwort True Costs, inwieweit ist in heutigen Renditekennzahlen Nachhaltigkeit fair abgebildet? Ich denke, das ist noch nicht immer so. Also aus der rein klassischen Sicht, ja, werden wir hier und da und haben gerade bei den Finanzanlagen Basispunkte liegen gelassen. Auf der anderen Seite ist es uns ganz wichtig. Nachhaltigkeit ist Teil unseres Purpose und zum Eingang unseres Gespräches. Wenn ich das doch ernst meine, dann darf ich doch nicht hinten raus wegen ein paar Basispunkten jetzt meine Strategie wieder aufmachen und sagen, nee, jetzt passt das nochmal rein für 2 Monate. Nein, tun wir nicht.
Jetzt sind Sie, Herr Rube, ja schon mehr als 15 Jahre bei Haniel. Wie nehmen Sie denn den Shift zu mehr Nachhaltigkeit bei sich persönlich beziehungsweise in Ihrer Arbeit wahr?
Ja. Spannende Frage. Ich bin von Haus aus ja auch Ökonom und habe in Bochum studiert, bin ziemlich liberaler Ökonom gewesen, würde ich mal sagen. Und habe 2019 zum einen durch meine Teilnahme genau an diesem Purpose-Prozess der Haniel Holding, das knüpft sehr schön an zu unserer Rendite-Frage von gerade, folgende Erfahrung gemacht. Wir haben diesen Purpose Mission Vision aufgeschrieben gehabt und ich hatte dann Gelegenheit mit unserem CEO, dem Thomas Schmidt, beim Mittagessen unmittelbar nach der Festlegung dieses Purpose zu sprechen. Und da war ich, muss ich sagen, echt berührt, ob dieses Themas, und ich war auch ehrlicherweise nervös mit der Herausforderung, die wir uns da gegeben haben, mit dem Anspruch, den wir da haben. Und ich habe ihn gefragt, ich komme ja aus dem Finanzbereich, wenn ich 2 Finanzanlagen habe. Die eine ist halt enkelfähiger und die andere hat die Rendite, was machen wir? Und die Antwort war ganz klar, der guckte mich nur an und sagte, Christian, natürlich nehmen wir das enkelfähigere. Und das hat mich beschäftigt. Und dann ging es los. Neues Feld und ich habe mich lange auch mit Regulierung beschäftigt und da war für mich dann die nächste Lesart. Ich habe noch nie so viel Regulierung in den letzten Jahren gesehen wie im Bereich der Nachhaltigkeit. Meine alte Erfahrung dann so ein bisschen mir Sicherheit gab, wenn der Regulator bestimmte Dinge aufgreift, wie die EU-Taxonomy, wie den Green Deal, dann sind wir eigentlich in der Gesellschaft 10 Jahre zu spät dran mit so einem Thema. Was in der Vergangenheit Nachhaltigkeit war, sehr stark Reporting getrieben, hat man pünktlich seinen Hochglanzbericht abgegeben. Auf einmal kriegt man Regulierung und auf einmal kriegt man auch Opportunitäten. Ja, auf einmal gibt es Innovationen, weil wir jetzt alle feststellen, oh, wir haben da ein Problem, da müssen wir was ändern. Und für mich ganz konkret, wir müssen weg von klassischem Wirtschaften, wir brauchen nachhaltiges Wirtschaften. Und das habe ich leider im Studium noch nicht erlebt.
Jetzt haben Sie es gerade schon erwähnt, die Politik. Auf der einen Seite finden die Change-Prozesse in der Unternehmenskultur statt, aber beeinflusst wird die Umsetzung natürlich von der Politik, die ja die Rahmenbedingungen gibt. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, zum Beispiel von der Politik, welcher wäre das?
Ich hatte mir gewünscht, in dieser Zeit nicht über Politik sprechen zu müssen.
Es tut mir jetzt leid.
Aber das ist ein fairer Punkt, was ich mir wünschen würde. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Zwei Dinge. Staat oder Politik sollte dann eingreifen, wenn es Marktversagen gibt. Und ich glaube, zweifelsohne schauen wir uns die externen Effekte an. Ne? Alte Lehre war halt, was passiert hier, wer leitet was, wo, wie in den Rhein, wer setzt was in die Luft. Das kostet ja alles nichts. Zum Beispiel fossile Energien, wir haben Öl aus dem Boden geholt. Wem gehört das eigentlich? Das gehört dem Planeten. Das ist ein Gemeinschaftsgut. Daraus haben wir Gewinne und Wachstum maximiert. Das ist die alte Logik und da wünsche ich mir von der Politik mehr Einfluss tatsächlich, dass ich das mal sagen würde, hätte ich vor 10 Jahren auch nicht gedacht. Aber ich glaube, da gibt es Marktversagen. Da darf Politik, Regulator aus meiner Sicht stärker eingreifen. Siehe auch, wie jetzt geschehen, eine CO2-Bepreisung oder Besteuerung, finde ich gut, weil dieses Thema damit klarer wird, angegangen wird. Wo man aufpassen muss, was ich mir gleichzeitig wünsche, wir müssen das auch wirklich besser machen als der Markt. Konkretes Beispiel, wenn ich in den Supermarkt gehe und die aus Klimasicht vielleicht bessere Milch aus Soja oder Hafer oder alternativ kaufe, darauf aber einen erhöhten Steuersatz habe gegenüber der mit Steuersatz niedriger versehenen Kuhmilch, dann weiß ich nicht, wie viel Regulierung wir noch brauchen und ob die Regulierung wirklich besser ist als das, was der Markt da gemacht hätte.
Haben Sie einen Wunsch an den Markt?
Also wir verstehen enkelfähig wirklich als ein Mindset, als eine Bewegung und auch nicht auf Haniel zugeschnitten oder in unserem Eigentum befindlich oder dass wir sagen, das müssen wir verteidigen, das ist unsere Marke. Vielmehr wollen wir eine Geisteshaltung und ein Verständnis von nachhaltigen Wirtschaften damit etablieren und gerne alle, die interessiert sind, dazu einladen, mit uns in den Austausch zu kommen. Sei es über Partnerschaften, sei es über Lehraustausch oder womöglich, dass man Investmentopportunitäten wahrnimmt. Lassen Sie uns gemeinsam die Welt ein bisschen enkelfähiger machen.
Ein schönes Schlusswort von Christian Rube, Manager Financing und Sustainability bei Haniel. Herr Rube, ganz, ganz herzlichen Dank für das sehr schöne Gespräch.
Gerne. Ich danke Ihnen.
Das war ein SZ Brand Studio Podcast zum Themenkomplex Nachhaltigkeit, präsentiert von der HSBC. Mein Name ist Theresa Greim und ich bedanke mich fürs Zuhören.